Recht herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Politik im Buntergrund von Wann und Wo und Voll.at. Und dazu dürfen wir grüßen Landeshauptmann Markus Wallner.
Auch von meiner Seite herzliches Grüß Gott, danke für die Einladung. Übrigens ein wirklich gutes Format.
Danke, es freut uns. Bei mir heute von Wann und Wo, Kollege Mario Oberhauser.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. Es gibt auch die Möglichkeit einer Interaktion im Raum. Wir haben hier Bierdeckel auf den Tischen. Kann jeder eine Frage aufschreiben. Die Bierdeckel werden danach eingesammelt und im dritten Block vorgelesen.
Herr Landeshauptmann, bevor wir jetzt zu den wirklich ernsten Fragen kommen, eine Frage liegt auf der Hand, und zwar Kanton Übrig, Vorarlberg als 27. Kanton, was haben Sie sich denn gedacht, als Sie von diesem Schweizer Vorstoß gehört haben?
Also ich war schon sehr überrascht, weil die ganze Diskussion, die es ja einmal gegeben hat, ist ja vor 100 Jahren geführt worden, also schon sehr lange Zeit her. Damals war das einmal in einer Situation, wo Vorarlberg nicht wusste, wohin, nach den Kriegswirren. Da haben verschiedene Regionen, verschiedene Bundesländer in Österreich schon darüber nachgedacht, ob dieses Österreich überhaupt bestehen kann oder ob sie sich woanders hin orientieren sollten. Also es hat einen historischen Bezug. Aber wo ich es jetzt gehört habe, habe ich gedacht, na, was war jetzt das? Ein Kabarettstück, ein schlechter Aprilscherz oder was auch immer. Ich glaube, man kann das nicht ernst nehmen. Die Frage stellt sich heute schon längst nicht mehr. Wir fühlen uns wohl als eigenständige Vorarlberger, nicht als Schweizer. Wir pflegen gute Beziehungen mit der Nachbarschaft. Aber wir sind natürlich auch gesunde Österreicher, das ist für mich eigentlich klar.
Gut, eine kurze Frage, wir sind da ja in einer Bar. In einer Bar trinkt man normalerweise was. Was hätten Sie gern getrunken?
In Anbetracht der Diskussionslage Mineralwasser.
Malone bitte, 2 Mineralwasser, danke. Gut, dann legen wir los. Die ÖVP hat ein Wahlprogramm zu den Landtagswahlen, ein 10-Punkte-Maßnahmenplan, quasi die 10 Gebote für die Wahl. Das letzte Gebot, ich nenne es jetzt einmal so, handelt sich um Wohnen bzw. leistbares Wohnen. Leistbares Wohnen ist aktuell überall Thema. Die Frage von mir, kann die Landespolitik überhaupt was tun, um in den Markt einzugreifen, was leistbares Wohnen anbelangt?
Ich glaube, sie muss was tun. Es ist zwar nicht unbedingt einfach, einen sich sehr dynamisch entwickelnden Markt überhaupt zu beeinflussen. Wir haben es damit zu tun, dass die Grundpreise zum Teil astronomisch angestiegen sind, weil Vorarlberg einfach auch besonders, vielen Dank, einfach auch besonders attraktiv ist und manche auch größere Grundstücke gekauft haben. Wir haben es damit zu tun, dass die Mietpreise gestiegen sind. Wir sind schon wahnsinnig attraktiv. Viele wollen einfach auch zu uns, muss man schon wissen. Der Raum ist knapp, das heißt, jeder Quadratmeter ist irgendwie immer auch in Diskussion für alles Mögliche. Und ich glaube, wir müssen einfach ein paar konkrete Ansätze wählen. Ein ganz wichtiger Punkt ist bei mir die Wohnbauförderung. Wir wenden ungefähr 150 Millionen Euro pro Jahr aus dem Landesbudget auf, um jungen Familien vor allem einkommensorientiert ein Darlehen zur Verfügung zu stellen, mit ganz niedrigen Zinsen am Anfang. Das heißt, auf diesem Weg ist auch immer noch, auch wenn es schwierig ist, eine gewisse Eigentumsbildung möglich. Hätten wir diese Wohnbauförderung nicht, könnte man, glaube ich, überhaupt von leistbaren Wohnen nicht einmal mehr ansatzweise reden. Zweiter wichtiger Punkt ist die sogenannte Wohnbeihilfe. Die halte ich für ganz, ganz entscheidend, weil es gibt einen bestimmten Prozentanteil in der Bevölkerung, die das genau untersuchen lassen, wo die Wohnkostenbelastung im Haushaltseinkommen sozusagen über 40% liegt. Das ist zu hoch. Anders gesagt, 43% des Haushaltseinkommens wird verwendet, um die Miete zu zahlen oder das Haus zu zahlen oder die Wohnung zu zahlen. Mit der Wohnbeihilfe bringen wir das runter auf ein Drittel. Das heißt, wir zahlen dort was aus, jeden Monat einen Zuschuss, und damit wird die Wohnkostenbelastung auf etwa 32-33% gesenkt. Sagen wir ein gutes Drittel. Das ist immer noch hoch genug, aber das kommt in eine zumutbarere Größenordnung. Dann haben wir einen ganz wichtigen dritten Teil noch. Wir müssen einfach mehr leistbaren Wohnraum auch schaffen. Damit können wir den Markt am stärksten beeinflussen zurzeit. Wir haben uns vorgenommen, in der nächsten Regierungsperiode 4.500 neue gemeinnützige Wohnungen zu errichten. Da gibt es spezielle Programme dahinter, Wohnen 500, also wo es wirklich um 500 Euro eine vernünftige Wohnung gibt. Es gibt ein Programm, das heißt Wohnen 500 Plus, wo man es noch günstiger probiert. Also wir müssen in diesen drei Bereichen, Wohnbauförderung, Wohnbeihilfe, gemeinnütziges Wohnen, wirklich auch in der nächsten Regierungsperiode, nicht nur in der Vergangenheit, ganz, ganz aktiv bleiben, um das Ganze erträglicher zu machen. Es gibt keinen Knopf, den man umstellen kann, keinen Schalter, aber wir müssen dagegen ankämpfen.
Jetzt habe ich eine kurze Frage zur Wohnbauhilfe. Die große Kritik an der Wohnbauhilfe ist ja die, dass ich eigentlich zur Bank gehen kann, da kriege ich genauso ein Darlehen zu Bedingungen, die mitunter vielleicht sogar besser sind oder vielleicht sogar besser wären, wenn man die Zinsphase auch schon. Wenn ich zur Bank gegangen bin, dann gewisse Bedingungen gebunden, was den Bau anbelangt, dreifach Verglasung, Fenstern etc. etc. Warum sollte jetzt für eine junge Familie die Wohnbauförderung interessanter sein als wir Darlehen vor Bank? Beziehungsweise was kann die Wohnbauförderung mehr als wir Darlehen vor Bank?
Man muss dazu sagen, dass die Zinsentwicklung auf dem Markt nicht immer die gleiche war die letzten Jahre. Es hat auch schon Phasen gegeben, wo die deutlich höher war und die Wohnbauförderung ganz, ganz wettbewerbsfähig ist. Aber der größte Vorteil ist ja am Beginn. Also wenn ich am Beginn, wenn ich mir ein Wohnungseigentum überhaupt schaffen will oder eine Wohnung kaufen will oder was auch immer in dem Bereich und ich brauche das Darlehen vom Land, dann kriege ich es in den ersten Jahren zu ganz, ganz günstigen Konditionen. Immer noch günstiger wie bei der Bank. Später werden die Zinsen ein bisschen höher. Aber sehr viele, die dann später eine kleine beruflich bessere Situation kommen, die Einkommen sich ein bisschen verbessern, die zahlen dann auch schneller wieder zurück. Da sind auch vorzeitige Rückzahlungen möglich. Und wir strecken das Ganze bis auf 30 Jahre. Also in Summe betrachtet ist es gerade am Beginn, die ersten 5 Jahre, dort ist ja ganz entscheidend, wenn man jung Wohnungen kaufen muss, die ersten 10 Jahre auch noch, ist es immer noch eine ganz, ganz wichtige Form, um Eigentum zu bilden. Aber eines muss ich einräumen, wir überlegen uns das gerade zur Zeit, ob wir da nicht auch im Zinsbereich, was das Landesdarlehen angeht, sogar ein bisschen nachlassen sollten sogar noch. Also in der nächsten Regierungsperiode, wir werden das gleich einmal abpacken, kann ich mir vorstellen, dass wir bei den nächsten Wohnbeförderungsrichtlinien auch dort das an sich noch attraktiver machen gegenüber der Bank.
Jetzt noch kurz zur Wohnbeförderung, das muss ich auch noch kurz ansprechen. Jetzt habe ich heute gerade kurz bei euch aufs Portal geschaut, das Bekannte. Und
voller Tät.
Ja, Ländli-Immo. Gut, prägend, zugegeben, kurz Plätzle, teures Plätzle, 74 Quadratmeter Wohnung, da kriege ich nichts um 400.000 Euro. Also gut kann die Wohnbauförderung gar nicht sein, aus meiner Sicht, oder? Dass sich junge Menschen oder junge Familien so eine Wohnung überhaupt leisten können. Ich glaube, da sollte man ansetzen. Es gibt gemeinnütziges Wohnen, das finde ich ja super, dass es da Projekte und alles gibt und dass man da was Neues tut, aber es will nicht jeder gemeinnützig wohnen. Ehrlich, verdichtete Bauweise etc. etc., was alles dazugehört. Also, ich bin ehrlich, ich möchte es nicht. Was machen wir mit dem Rest? Weil Vorarlberg, da geht es immer noch um Eigentum, wir sind nicht Wien, oder, wo es hauptsächlich um Miete geht. Gibt es da nicht noch ein paar andere Punkte, die man da wirklich verbessern könnte, als Anreiz? Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder schon. Warum gibt es keine Einmalförderung, zum Beispiel eine gestaffelte Jungfamilie mit 2 Kindern braucht eine Wohnung mit 90 Quadratmeter und die kriegen einen Einmalzuschuss von, keine Ahnung was, 50, 60, 70.000 Euro, damit einfach der Gesamtbetrag zu Beginn schon viel weniger wird.
Es waren jetzt ziemlich viele Fragen dabei, okay. Aber vielleicht kann also man es so kurz möglich machen.
Kurz selber bei der Fragestellung, meinst
du? Ja, du hast jetzt sehr vieles angesprochen, wo man ein bisschen korrigieren muss. Also das Bild der gemeinnützigen Wohnung, dass das irgendeine verdichtete Sozialwohnung ist, wo man nicht wohnen will, das muss ich zumindest versuchen zu korrigieren.
Also das, nicht alle. Man will dort schon wohnen, natürlich.
Das Beste wäre, wir gehen miteinander mal auf den Weg. Ich zeige dir im Land einige wirklich coole Projekte. Ich habe vor kurzem wieder uns eröffnet, da in der Umgebung, wo jetzt nicht eine riesen verdichtete Wohnsilo-Qualität da ist, sondern völlig anders, also in einer interessanten Architektur mit sehr viel Grünraum rundherum, mitten in der Gemeinde drinnen, mit überschaubaren Größenordnungen von Einheiten, in einer Spitzenqualität zu 500 Euro. Also der gemeinnützige Wohnbau sozusagen als Wiener Sozialbau irgendwie so in den Köpfen auszulösen als Bild, ist echt etwas, was wir nicht tun sollten. Und wir haben den gemeinnützigen Wohnbau auch in vielen, vielen Kleingemeinden im ländlichen Raum, wo die Einheiten klein sind, 12 Wohnungen, 18 Wohnungen, oft sogar darunter. Also da wird schon schwierig, es zu bauen. Das ist schon Qualität. Und es sind auch viele, die das einfach... Jetzt scheppert's. Es sind schon viele, die das auch benötigen, um überhaupt zu Wohnraum zu kommen, weil die Grundstücke zu dürr sind. Noch ein wichtiger Punkt, weil du die Wohnung in Bregenz genannt hast. Das ist natürlich ein absoluter Hotspot. Solche gibt es aber mehrere im Land, leider, wo das so teuer ist. Der größte Einfluss auf die Preise haben die Grundstückspreise und die Baupreise im Land. Zum Teil auch die Kosten, die man dafür aufwenden muss, wenn man baut, aber die Grundstückspreise. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben gesagt, naja, wir sollten auch auf die Grundstücksentwicklung einen Einfluss nehmen, damit die Preise nicht astronomisch weiter steigen können. Wir sind ins Grundverkehrsgesetz und ins Raumplanungsgesetz eingestiegen, ist jetzt ein bisschen komplex, aber dort versuchen wir diesem großen Trend vom Grundstückshorten als Geldanlage, also die, wo spekulieren wollen mit Grund und Boden, ganz aktiv entgegenzuwirken, weil das könnte uns helfen, dass die Grundpreise zumindest einigermaßen wieder in eine vernünftige Bahn hineinkommen. Würde das gelingen, der jetzt so wieder einmal günstiger wäre. Aber ich bin nicht so ehrlich und sage, diesen Markt da so stark zu beeinflussen, ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Aufgabenstellung. Bei der Wohnbauförderung, ja, vielleicht müssen wir die Frage diesbeziehen. Es sind tausende Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die bei uns kommen, die warten maximal zwei Wochen, im Moment maximal bis zu 2 Monaten, Ende Jahr immer ein bisschen mehr. Das heißt, innerhalb von 2 Monaten gibt es im Vorarlberger Wohnbauförderung auf dem Tisch. Also das wird überwiesen, oder? Und ein Darlehen deswegen, weil das wieder zurückbezahlt wird und wir damit wieder für neue Familien wieder was ausbezahlen können. Also die Art der Finanzierung, die wir dort wählen, ist ja sehr kluge. Die wird von Experten hoch gelobt, weil wir nicht einmal eine Förderung ausgeben und nach 2 Jahren haben wir kein Geld mehr, sondern es wird ja zurückbezahlt und alles, was zurückbezahlt wird, geht wieder als neues Darlehen hinaus. Ich sage da jetzt was um. 1,7 Milliarden Euro an Darlehen sind bei der Bevölkerung nur an Wohnbauförderungsdarlehen. Und die werden systematisch wieder zurückgezahlt und wir zahlen sie in Form von Wohnbauförderung wieder aus. Das heißt, wir haben eigentlich ein System geschaffen, wo wir über viele, viele Jahre, nicht eigentlich schon Jahrzehnte hinweg, immer wieder Wohnbauförderung auszahlen können. Andere Länder haben eine Einmalförderung gemacht und haben die Wohnbauförderung müssen reduzieren, halbieren, manche sogar fast abschaffen, weil sie kein Geld mehr haben. Also das ist auch eine Möglichkeit, dass man einmal fördert, vielleicht sogar höher, dann haben ein paar was davon und ein paar Jahre später haben wir nichts mehr. Also wir haben ein System geschaffen, ganz, ganz niedrige Zinsen zurückzahlen, über 20, 25, 30 Jahre und dann wiederum Auszahlung. Und mit der Methode kommen viele in den Genuss eines sehr günstigen Darlehens. Ich weiß, dass das nicht alle Probleme löst, aber es hilft bei der Finanzierung.
Jetzt habe ich einen anderen Ansatz. Ich weiß, das ist
ja, jetzt für mal Wohnbaudebatte.
Ist jetzt eher Bundesgeschichte, ist keine Landesgeschichte, aber da geht es um Gesetze, da geht es um die Belastung des Bürgers allgemein und ich rede von der Steuerbelastung. So, man könnte es jetzt anders drehen, ihr könnt sagen, okay, man landet den Markt, so wie er ist, oder die Wohnungen haben das Preisniveau, man verdient ja Geld damit, Stichwort Grunderwerbsteuer etc. etc. Aber wir senken einfach sonst die Steuern, damit sich die Leute banalerweise wieder eine Wohnung leisten können. Also quasi der Trojaner von hinten oben. Ich habe mehr Geld zur Verfügung, also kann ich mir die 400.000 Euro Wohnung leisten.
Ja, ich glaube, es braucht eigentlich sozusagen die Strategie von beiden Seiten. Für die Steuerpolitik ist der Bund zuständig. Ich meine, wir treten dort ja ganz massiv, gerade oder Sebastian Kurz, ganz massiv ein für eine deutliche Steuersenkung. Der erste Teil der Steuerreform hat man sogar jetzt noch beschlossen. Es muss die Einkommensteuer- und Lohnsteuerreform kommen, wo der Einstiegssteuersatz noch einmal heruntergenommen wird, damit da für die geringeren Einkommen und als Junger hat man am Anfang nicht so viel Geld, einfach die Steuersätze auch geringer sind. Dann kann ich mir ein bisschen mehr leisten. Im Regelfall wird es ja wieder investiert in die Wirtschaft. Wenn beide ihren Teil machen, also wenn die Steuerentlastung auf Bundesebene kommt und wir unsere Instrumente der Wohnbauförderung, der Beihilfe, des gemeinnützigen Wohnens anwenden, dann kann das für alle eine Erleichterung werden. Aber ich teile die Meinung, es geht ja nicht nur um leistbares Wohnen, es geht um leistbares Leben. Also die Steuerbelastung ist an sich im Schnitt über 40% in Österreich, sie ist zu hoch und sie muss gesenkt werden, damit da überhaupt das Leben leistbarer wird. Wenn wir im Vorarlberg nicht nur hohe Wohnkosten haben, sondern auch hohe Lebenshaltungskosten. Also wir kommen ja gleich nach Wien und Salzburg und Innsbruck, die Städte, sind ja wir gleich mit dabei. Wir sind nahe an der Schweiz und damit haben wir überhaupt hohe Lebenshaltungskosten. Also die Steuerbelastung muss runter.
Kommen wir zum anderen Thema, und zwar Klima. Klima, sehr großes Thema im Moment, schon länger. Jetzt gibt es Friday for Future, jetzt gibt es so Parents for Future. Jetzt gehen wir davon aus, Sie wären nicht Landeshauptmann. Wären Sie denn auf der Straße demonstrieren gegangen oder wäre das zu linksreaktionär?
Na, ich hätte mir angeschaut, wofür man da eintritt, aber im Moment, glaube ich, ist das sehr klar, weil Fridays for Future ist ein ganz, ganz starkes Signal, insbesondere der Jugend, ja nicht nur, aber ganz stark der Jugend, an die Verantwortlichen, an die Politik, eigentlich an uns alle, die Frage des Klimawandels wirklich ernst zu nehmen. Und es wird mit einem beachtlichen Nachdruck auch gefordert, ich finde das so richtig, zum Säger, wir können nicht nur darüber reden, dass wir es ernst nehmen, sondern wir müssen noch Schritte setzen, dass sich diese ganze Situation verbessert. Und es ist ja auch so, nicht? Also wir spüren den Klimawandel irgendwie alle. Das ganz Tückische daran ist, dass es in gewisser Hinsicht schleichend geht. Wir wissen heute mehr, weil die Wissenschaftler eine klare Meinung haben, weil viel berichtet wird. Aber es geht irgendwie so doch langsam, oder? Man spürt das Jahr für Jahr, verändert sich ein bisschen was. Und trotzdem sind die Auswirkungen ganz enorm. Und wie immer, wenn Entwicklungen so langsam gehen, reagiert man nicht so schnell. Und trotzdem wäre es notwendig, dass man jetzt wirklich orientiert an den Pariser Klimazielen. Jetzt tagt gerade der UNO-Klimagipfel wieder. Greta Thunberg ist aufgetreten, hat eine Wutrede gehalten, oder? Also ganz aggressiv zum Teil. Aber ich finde trotzdem, unterm Strich ist es ein Weckruf, den ich schon für richtig halte.
Wie erleben Sie die Diskussion um die Greta Thunberg, die ja vor allem im Netz sehr stark angefeindet wird und selbst vom US-Präsident Trump?
Ja, das finde ich persönlich völlig daneben, weil man muss es ja mal schauen, was es wirklich eigentlich ist. Ich glaube, dass die Jugend ein Anrecht darauf hat, darauf wirklich klare Antworten zu kriegen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man die Jugend in der Frage eigentlich alle auch einbezieht und sieht, das kann auch jeder einen Beitrag leisten, jeder kann was tun. Wir reden über Fragen des Lebensstils, jeder muss sich ein bisschen ändern. Das ist schon für wichtig, also nicht nur Appelle zu richten, sondern zu sagen, was kann man eigentlich beitragen im Land, auch in der Gemeinde, natürlich auch international wäre es ganz wichtig. Ich meine, es ist schon in gewisser Hinsicht schockierend, wenn ganz große Staaten wie die USA, die natürlich bei der CO2-Emission wirklich vieles beitragen könnten, einfach weil sie groß sind auf dem Planeten, sich da in vielen Fragen verweigern, oder? Das ist natürlich etwas, was uns extrem zurückwirft. Die CO2-Emission Österreichs liegt bei 0,8%, oder? Das heißt, wir können 0,8% der CO2-Emission direkt beeinflussen in Österreich. In Vorarlberg wird es noch ein bisschen geringer sein, logischerweise. Also wir reden von einem kleinen Teil, den wir direkt beeinflussen können. Wenn die großen Staaten nichts tun, sich auf die Klimaziele nicht einigen und auf Maßnahmen, dann ist es sehr schwierig, da überhaupt was zu bewegen. Und dennoch bin ich der Meinung, man muss mit gutem Vorbild, wo immer es irgendwie geht, vorausgehen.
Sie haben selber gesagt, eigentlich alles, was wir machen, ist dann nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein im Prinzip. Sie persönlich, wie viel Hoffnung haben Sie, dass sich da mittel- bis langfristig wirklich global, dass man vielleicht zur Einigung kommt oder auch nicht? Oder glauben Sie, das wird nicht passieren?
Es gibt ein paar Dinge, die mir wieder etwas hoffnungsfroher stimmen und ein paar Dinge, die mich total ärgern. Also wenn in den USA sich nichts bewegt, dann kann das vielleicht einmal eine Wahl verändern. Oder auch nicht in den USA, vielleicht gibt es mal einen Präsidenten, der das Ganze wieder ernster nimmt und sagt, wir müssen auch als USA was tun. Es sind nicht nur Amerikaner, es sind auch andere Staaten, denen geholfen werden muss. Ich glaube, es gäbe auch Staaten, die was tun könnten gegen diese Abholzung des Regenwaldes, die ja wirklich katastrophal ist. Auch da gäbe es Methoden, das werden wir Vorarlberger weniger entscheiden können. Aber wir sind ja auch in gewissen Bereichen im Land tätig, wo wir selber einen Beitrag leisten können. Da geht es um Haltungsänderungen und so, um Dinge, die wir auch machen müssen. Also man soll sie jetzt nicht abputzen und sagen, nur die anderen sollen was tun. Es muss jeder versuchen, in seinem Bereich etwas zu machen. Ich glaube, dass sich was bewegt, hoffe ich zumindest, in der Autoindustrie. Da gibt es ein paar klare Entscheidungen, wo ich meine, dass der Druck so groß sein wird, dass die CO2-Emissionssenkung zumindest in Europa kommen muss, vielleicht sogar darüber hinaus. Schlichtweg deswegen, weil Gesetze gemacht worden sind, ab 2025 muss die CO2-Emission der PKWs und LKWs ganz deutlich gesenkt werden. Das ist ein Gesetz, das wird nun nicht mehr geändert. Die Autoindustrie weiß das, deswegen arbeitet sie auf Hochtouren an der Elektromobilität. Die wollen ja auch überleben, sind zehntausende Arbeitsplätze dahinter. Da geht es schon um sehr vieles. Aber ich glaube, die kommen nicht aus. Also die großen Autohersteller der Welt, Mercedes ist zum Beispiel der größte Autohersteller der Welt, der überlegt sich mit 10, 12 Modellen, bis 2025 auf den Markt zu kommen, leistbare Modelle hoffe ich, dann könnte sich eigentlich was bewegen. Ein Wissenschaftler hat mir nochmal gesagt, beim nächsten Autokauf, so wie wir da sitzen, beim nächsten oder übernächsten Autokauf entscheidet sich die Frage, ob Elektromobilität sich durchsetzt oder nicht. Das wäre eigentlich relativ schnell, oder? Müssen wir sagen, 2025 kommt schnell. Da glaube ich schon, dass sich was bewegt. Und das wäre ein Schritt nach vorne, weil dann die Emission deutlich gesenkt wird. Wenngleich dort die Gesamtrechnung eine auch nicht ganz einfache ist. Aber zumindest im Moment, wird die CO2-Emission natürlich deutlich senken können.
Sie sind Vater von drei Kindern, sind ja, also sind wir kleine Kinder. Wie wird das da daheim diskutiert, beziehungsweise merken Sie bei Ihren eigenen Kindern, dass vielleicht schon anders Bewusstsein mit dem Thema Klima?
Also es ist ein Thema. Ich glaube, es ist in jeder Familie ein Thema. Wenn man Jugend zu Hause hat, da sind politische Themen immer am Tisch. Bei mir sowieso, da wissen Sie, Sie können auch direkt diskutieren und fragen. Aber man spürt natürlich, dass das Klimathema eigentlich ganz im Vordergrund ist. Ja. Also das ist ein Thema, das immer wieder da liegt, andere Fragen auch. Aber Klimaschutz ist eindeutig ein Thema Nummer eins bei der Jugend.
Abschließend muss ich gar nicht extrem gerne in die Berge, wie wir wissen. Jetzt gibt es aber ganz aktuell, zum Beispiel aus dem Himalaya, die Gletscher schmelzen weg. Vor ein paar Monaten haben wir selber berichtet, wenn man Pitzbuin aufschaut, wie weit der Gletscher da schon zurückgegangen ist. Insgesamt, Vorarlberg setzt sehr auf Wasserkraft, jetzt haben wir eine Erderwärmung und so weiter. Kann es so zum Bumerang wäre, dass wir zu viel auf Wasserkraft setzen? Im Moment ist vielleicht gut und später nehmen?
Das ist eine gute Frage, weil es auf lange Sicht natürlich wieder Schwierigkeiten bereiten kann. Jetzt wissen wir schon, dass der Gletscherschmelz ja nicht von einem Tag auf den anderen sozusagen unsere ganze Wasserkraft in Frage stellt. Aber auf ganz lange Sicht hinaus, wenn sich da nichts ändert im Klima, dann kriegen auch wir irgendwann einmal, das gibt mir schon zu denken, es betrifft dann eher die nächste Generation wahrscheinlich und unsere Enkelkinder irgendwann einmal, die kriegen Schwierigkeiten. Also ich kenne den Pitzbuin, glaube ich, von allen Seiten irgendwie in- und auswendig. Ist einer der schönsten Berge im Land, wo wir haben. Ich weiß, wo das Gletschertor unten ist. Und da gibt es einen Montafoner, der jedes Jahr einen Strich zieht, einen roten Strich, dass er wirklich auffällt. Und immer sozusagen dort, wo der Strich ist, ist das Ende des Gletschers. Und ich gehe immer, wenn ich dort bin, dorthin, ungefähr ein, zweimal im Jahr, einmal ganz sicher, und schaue mir an, wo er den nächsten roten Strich gezogen hat. Und das ist halt jedes Mal 10, 12 Meter weiter. Und das war davor, wenn man die Striche davor anschaut, also ganz praktisch kann man das beobachten, waren das kürzere Abstände, oder? Jetzt wird es vielleicht, dann kann es ein Zufall sein oder auch nicht, aber man spürt, man kann es direkt ansehen, wie sich der Gletscher zurückzieht. Und wer sich halt mit dem Alpenverein und so weiter beschäftigt und auskennt, weiß, dass gewisse Strecken nicht mehr begangen werden können, weil der Gletscher ausapert. Übrigens auch auf der anderen Seite der Silfretta, wo die Saarbrückner Hütte ist, da werden immer Gletscherübungen gemacht, die können dort teilweise nicht mehr gemacht werden, weil der Gletscher sich dort schon so stark zurückzieht. Also man sieht es, man spürt es, man kann es anschauen, man kann es angreifen, man kann es messen. Also alle, die immer noch behaupten, das findet nicht statt oder ist nur ein Zufall unserer Erdgeschichte, also das muss man jetzt mal sagen, das ist erledigt, oder? Wir sehen es tagtäglich und können es wirklich an dem Beispiel, wenn man will, kann man hinspazieren, sich das anschauen, und dann kriegt man mit, dass sich das schon gravierend verändert.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, eines meiner Lieblingsthemen, Bildung. Ich bin jetzt selber Vater dreier Kinder, die sind mittlerweile alle drei in der Schule, zwei in der Volksschule und die älteste in der Mittelschule. Und ich muss ehrlich sagen, als Elternteil, es ist nicht ganz so lustig, ich sage jetzt nicht, an welcher Schule sie sind, oder, aber was da, wie es da zu und her geht. Da geht es um Stützlehrer, die man nicht nimmt, da geht es generell um ein Lehrerproblem. Es kommt keiner, es gibt ganz viele, etc. etc. Wird aber nicht die einzige Schule sein, sondern es gibt wahrscheinlich mehrere Schulen, die wirklich prekäre Situationen haben. Jetzt geht es ja hauptsächlich um Pensionswellen. Meine Frage, hat man das vom Land aus nicht sehr akut, was jetzt da alles passiert? Wenn ja oder nein, je nachdem, was wird jetzt tatsächlich unternommen, damit mehr junge Leute den Beruf des Lehrers weiterverfolgen oder generell verfolgen wollen?
Also wenn es um die Frage geht, Lehrer werden oder nicht, muss man ja vorausschicken, dass das schon eine wichtige Sache ist, weil wir ja irgendwie das fast Wertvollste, was wir haben, eigentlich das Wertvollste, nämlich unsere Kinder und Jugendlichen, dort übergeben zur Ausbildung. Das heißt, ein guter Pädagoge entscheidet einfach wahnsinnig viel. Und insofern stimmt ja die Analyse auch, dort, wo wirklich gute, motivierte Pädagogen da sind, funktioniert das so. Und es wird auch was vermittelt und natürlich ist der Erfolg auch dementsprechend da. Wo das nicht so gut funktioniert, sind die Erfolge schlechter. Ich glaube, dass wahnsinnig wichtig ist, dass wir eine gute Pädagogenausbildung anbieten. Die Pädagogische Hochschule im Land ist unser Ausbildungszentrum. Da haben wir dann und wann ein paar Diskussionen, ob wir das erhalten können, weil wir da in einem Verbund in ganz Westösterreich sind, wo wir Fächer auch verloren haben. Das gefällt mir nicht. Also wir sollten wieder Fächer zurückbekommen. Ausbildung im Land im Bereich der Pädagogik ist ganz entscheidend, weil die dort rauskommen, unterrichten unsere Kinder. Erstes Thema, das wir dort haben. Ein zweites ist sicher die Frage von Gehältern und Bezahlung. Es hat sich jetzt im Lehrerbereich, das weiß ich, weil wir es mit dem Bund immer abrechnen müssen, auch etwas getan, was die Einstiegsgehälter angeht. Das halte ich für absolut notwendig und absolut richtig. Wahrscheinlich so immer noch zu wenig, aber es ist ein Schritt gesetzt worden. Es sind jetzt schon Gehaltsreformen durchgeführt worden, wo die Pädagogen auch mehr verdienen, beim Einstieg vor allem. Das erhöht die Motivation natürlich auch. Und dann versuchen wir halt, das ist ja der Bund zuständig, oder für die Volksschullehrer ist ja der Bund zuständig, versuchen wir auch unseren Teil zu leisten, indem wir halt das Personal dazu vom Land aus mitfinanzieren. Wir stellen eine Größenordnung von 20 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Das sind umgerechnet 537 im Moment zusätzliche Lehrerposten, die wir vom Land aus finanzieren, weil es der Bund nicht zahlen würde, im Schulbereich. Da sind viele Stützlehrer dabei. Das sind nicht alles ausgebildete Pädagogen, aber es sind viele Stützlehrer dabei, die die Lehrer einfach unterstützen im Unterricht. Oft auch aus sozialen Gründen einfach benötigt werden. Das ist die höchste Zahl von ganz Österreich. Also wenn man einen Vergleich der Stadt Wien hernimmt, die haben die Hälfte, in absoluten Zahlen die Hälfte. Also es gibt kein Bundesland, das da so viel beisteuert. Wir werden das in versuchen, auf dem Wert zu halten. Ja? Also ungefähr 520 zusätzliche Posten als Unterstützung für die Lehrer.
Und wie kommt man immer die Lehrer denn? wie kommt man die Lehrer, die noch an den Schulen unterrichten sollen?
Also, ausbilden. Also wir haben da natürlich die Situation, dass wir in allen Bereichen natürlich einen gewissen Fachkräftemangel haben. Die gut ausgebildete Jugend wird überall gebraucht, ob es im Sozialbereich ist, in der Pflege, auch dort wird es enger, in der Pädagogik, wir brauchen ausgesprochen viel ausgebildete Lehrer, aber die Wirtschaft natürlich auch. Jeder, der was kann, wird irgendwie am Markt gebraucht und wird von allen natürlich auch umworben. Zurzeit haben wir fast Vollbeschäftigung im Land, hohes Wirtschaftswachstum, viele können sich es auch aussuchen. Und jede Firma, jedes Unternehmen, die Verwaltung, die Pflege, jeder ringt um die besten Fachkräfte. Und die Pädagogik auch. Und deswegen muss man attraktiv sein und vor allem auch selber ausbilden. Ich habe auch keine bessere Antwort drauf. Weil das Einzige, was man tun kann, ist wirklich ausbilden. Und wenn man das nicht macht, dann hat man natürlich überhaupt keine Fachkräfte.
Jetzt geht es gerade um die Attraktivität. Geld ist immer wichtig. Wer was anders sieht, lügt aus meiner Sicht. Ich, mit 1500, 1800 Euro pro Tag kann ich mir keine Wohnung kaufen um 400.000 Euro. Da tue ich mir schwer. Dann hat man gerade, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, aber vor ein paar Jahren hat man vor 3 oder 5 Jahren an der Pädagogischen Hochschule in Vorarlberg hat man vor 3 oder 5 Lehrjahren Ausbildungsjahre erhöht, was ja grundsätzlich in Ordnung ist, oder? Sie lernen mehr, sie können unsere Kinder noch mehr beibringen, aber wenn ich 5 Jahre studieren kann oder studieren muss, kann ich mir anders Studium aussuchen und für den dann wirklich mehr Geld. War das im Nachhinein betrachtet der richtige Entschluss, vor 3 oder 5 Jahren zu erhöhen?
Es schafft eine Schwierigkeit im Übergang, weil dort, wo man erhöht hat, fehlen uns die Leute natürlich. Oder? Weil wenn ich von 3 auf 5 Jahre erhöhe, dann fehlen mir einfach 2 Jahre die Absolventen. In Summe glaube ich trotzdem, dass es richtig war. Man hat sich dem Bologna-System angenähert natürlich. Man hat das Ganze auch vergleichbar gemacht. Es kann auch jeder in das System hinein. Nicht nur, wenn er Vorarlberger ist, auch andere natürlich. Es ist keine spezifische 3-jährige Ausbildung, sondern eben eine längere. Es erhöht sich die Qualität der Ausbildung schon, weil auch viele sagen, wir brauchen eine echt gute pädagogische Qualität an den Schulen. Schon ein leichter war an den Schulen, oder? Die soziale Durchmischung ist anders, wie es vor 10, 20 Jahren war. Also wir brauchen schon gut ausgebildet. Ich stehe schon dazu, dass diese 5-jährige Ausbildung oder die erhöhte Ausbildung prinzipiell richtig ist. Sie hat uns im Übergang vor allem gestresst, oder? Weil uns dort die Absolventen gefehlt haben. Aber am Ende ist es jetzt so, dass eigentlich alle Lehrer, egal welche Schule sie unterrichten, dieselbe Ausbildung haben. Und das ist an sich auch eine Frage der Wertigkeit. Oder für mich ist eine Volksschule nicht ein geringerer Wert wie eine Mittelschule oder wie ein Gymnasium, sondern es haben jetzt alle dieselbe Ausbildung, was ja auch ein Schritt sein könnte, dass die Schulen ein bisschen näher zusammenwachsen. Stichwort auch gemeinsame Schule, ist ein weiter Weg, aber wenn alle unterschiedlich ausgebildet sind, die anderen sind die Professoren, die anderen sind die Pädagogik-Absolventen, die anderen 3 Jahre, die anderen 5 Jahre, dann ist naturgemäß ein ordentlicher Unterschied da. Gleiche Ausbildung, auch beim Gehalt angehoben, ist schon ein Schritt, den ich prinzipiell begrüße.
Wir haben ja bei jeder Talkreihe Politik und bunter Grund, eigentlich der Club so in den Parteifarben eingefärbt. Jetzt war es heute ein bisschen schwieriger, weil sonst hätten wir jetzt nur Torn senden können und hätten auf dem Bild nichts gesehen und es wäre ein bisschen, hätten einen KitKat-Club wahrscheinlich erinnert. Jetzt, sie verteilen ja schwarze Luftballons. Warum schwarz und nicht türkis?
Das ist die Lieblingsfrage der Journalisten sozusagen. Sind da jetzt türkis oder sind da schwarz? Die Farbe ist vielleicht nicht das alles Entscheidende. Mir geht es immer darum, dass wir auch klar sagen, dass wir eine Vorarlberger Volkspartei sind. Wir haben auch eigene Tradition, auch eigene Geschichte natürlich, auch zum Teil eigene Vorstellungen. Wir kooperieren exzellent mit der Bundespartei. Ich glaube, die haben unsere volle Unterstützung. Aber es kann auch passieren, dass wir dann und wann sagen, wir sind einmal anderer Meinung. Und das kommt auch vor, weil bei uns das Landesinteresse sehr im Vordergrund steht. Wir sind die Vorarlberger Volkspartei und werden es auch bleiben, nicht nur in der Farbe, sondern weil wir auch eine eigenständige Linie haben.
Jetzt am Sonntag wählen wir ja Nationalrat. Werden Sie auch dann sagen, Sie haben eine andere Meinung, wenn es zum Beispiel um Schwarz-Blau geht?
Ja, das kann schon sein. Ja. Also ich bin ja im Vorfeld ja intensiv auch gefragt worden, wie ich das Ganze nach Ibiza einschätze. Jetzt dort, wo ich das selber entscheiden kann, für Vorarlberg war die Meinung eine sehr klare, streckenweise auch eine sehr deutliche. Bin dafür nicht immer nur gelobt, sondern auch kritisiert worden. Aber ich habe mit großer Klarheit gesagt, dass ich mir das im Land jedenfalls nicht vorstellen kann. Da sind ein paar Dinge, die mir nicht passen. Und nach dieser ganzen Ibiza-Geschichte und das, was ich zuletzt gehört habe, bestätigt es eigentlich her, habe ich für mich persönlich und für die Vorarlberger Volkspartei gesagt, mit dieser Art von Politik will ich nichts zu tun haben. Und dabei wird es bleiben.
Also dann sind Sie nicht nur persönlich nachtragend dem Christoph Pitsch aufgrund der Antrittsrede, sondern geht es um fundamentale Sachen?
Nein, ich versuche immer auch, das von den Personen zu trennen. Ich habe jetzt ja nichts gegen den Christoph Pitschi als Person. Wir unterhalten uns auch regelmäßig ganz gut. Das soll nicht das Problem sein. Man muss auch jede Form von persönlicher Beziehung nicht deswegen in Frage stellen. Man muss mit jedem auch zusammenarbeiten können. Letztlich hat man im Landtag alle Fraktionen auch da und ein gewisses Mindestmaß an Respekt und Zusammenarbeit ist immer notwendig. Aber die zweite Frage ist, mit wem möchte ich eine Koalition eingehen? Mit wem bilde ich eine Regierung? Wo ist das Vertrauen am größten? Und das hat halt ein paar Komponenten, die man berücksichtigen muss. Und nach dieser Ibiza-Affäre und der sehr schlechten oder mangelnden Distanzierung, auch der Vorarlberger FPÖ durch den Kollegen Pitschi, habe ich gesagt, nichts für ungut, aber mit dieser Art von Politik, da bin ich nicht dabei. Abgesehen davon, dass ich nicht damit alleine war und sehr früh, an sich zu einem Zeitpunkt, der gar nicht notwendig war, er selber ja auch einmal gesagt hat, er will mit der Vorarlberger Volkspartei keine Zusammenarbeit eingehen. Das habe ich gesagt, ja gut, dann soll es halt so sein.
So, wir machen jetzt mit dem zweiten Block weiter. Ich hoffe, wir haben alle einen Drink geholt an der Bar, da im Buntergrund. Nochmal ein Hinweis zu den Bierdeckeln. Es sind eh schon ein paar reingekommen. Gern Fragesteller, ihr könnt es direkt da vorne abgehen oder bei der Van- und Wo-Kollegin, bei der Anja, die da auch direkt davor steht. Die freut sich schon. Jetzt gibt es ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Und du startest, Mario.
Gut. Zwei Begriffe. Im besten Fall für einen entscheiden und vor allem auch warum. Die erste ist eine sportliche Geschichte. SV Frastanz oder SCA Altach?
Jetzt macht er mir es eigentlich wirklich schwer, oder? Weil ich als Frastanzer müsste ich für SV Frastanz sein. Nein, ich sage jetzt SCR Altach, weil ich wirklich dort viel auf dem Match bin. Den Präsidenten gut kenne, ist ein Schulkollege von mir. Wenn wir viel ins Stadion investiert haben und ich einfach hoffe, Bundesliga-Ebene, dass wir uns da auf Dauer halten können.
Der Mülser Mittagsspitze oder Pitzbuin?
Eindeutig Pitzbuin.
Warum?
Nein, es ist viel höher wie der Mülser Mittagsspitze und ich gehe gerne in Gletschergebiete, weil es ganz lässig ist, sich dort zu bewegen. Es ist natürlich auch schwieriger, man muss ein bisschen klettern und so. Aber der Hauptgrund ist, dass schon auf 3000 Meter Höhe ist, ist schon nochmal was anderes, wie wenn du niedriger unterwegs bist.
Jetzt wird es kulinarisch. Käsknöpfle mit Betonung auf Knöpfle oder Riebel?
Das macht mir schon wieder schwierig. Aber wenn ich wirklich auswählen muss, ist es doch der Riebel. Ich bin mehr auf der süßen Seite.
Monrose oder Krautobel?
Monrose. Ist ziemlich viel Schmiss drin. Ich habe das schon ein paar Mal gehört und erlebt. Das taugt mir. Das ist eine coole Musik. Krautobel ist auch gut. Aber wenn ich auswählen muss, Monrose.
Auf ein Bier mit Pitschi oder Gorbach?
eigentlich doch Gorbach.
Wohnt ja irgendwo in der Nähe, oder?
Der ist ein Freistanzer, wir kennen uns gut, wir sind sogar in derselben Zunft miteinander, in der Riebelzunft Freistanz. Ich weiß schon, dass über seine Person auch viel gesagt wird, aber ja, er ist Freistanzer und ich auch. Also am Ende des Tages sind wir in der gleichen Gemeinde. Wenn ich jetzt auswählen könnte, gehe ich doch lieber mit ihm. Ich glaube, er hat alles in allem auch ein bisschen mehr Witz.
Okay. So, dann geht es ums Jassen. Krützjasser oder Steigerer?
Eher Krützjasser, aber beim Steigerer bin ich nicht so gut. Das Krützjasser kann ich besser. Damit haben wir meine halbe Studentenzeit irgendwie durchgejasst.
Bei der nächsten Sache geht es ums Ausgehverhalten. Wir sind da in einem Club. Zeltfest oder Club? Oder Disco, so wie man früher dazu gesehen hat?
Eigentlich doch eher Zeltfest.
Warum?
Naja, ich bin immer viel unterwegs auf den Bezirksmusikfesten im ganzen Land. Und das ist schon einmalig. Ja. Also ich mag die Atmosphäre von Zeltfesten. Viel Leute, viel los, viel Lärm. Alle auf der Bank. Gute Musik. Nicht immer gleich gut, aber in Summe finde ich das besser.
Dann sind wir eh schon bei Musik oder Szene-Festival oder Poolbar?
Poolbar. Ich kenne den Herwig Bauer sehr gut. Der macht was ganz Einzigartiges für Vorarlberg. Nichts gegen Szene-Festival, ist auch super, finde ich. Aber ich kenne ihn besser, ich kenne das Programm ein bisschen mehr, glaube ich. Und wenn ich auswählen könnte, eher in die Poolbar.
So, jetzt haben wir einen kleinen aktuellen Bezug durch die Katharina Linsberger. Kästle oder Heid?
Kästle. Mein Turnski ist Kästle und ist ein Topski.
Und last but not least, E-Mobility oder Wasserstoff?
E-Mobility.
Gut, ja, dann gehen wir wieder zum Vorarlberg-Quiz, Marc.
Genau.
Jetzt wird es knifflig.
Jetzt wird das wirklich schwierig. Jetzt müssen wir mal helfen.
Nein, so schwierig. Das ist Telefonjoker, Clubjoker gibt es alles nicht.
Gibt es keine Joker? Oder?
Keinen Joker heute.
Publikumsabstimmung, nichts. Blöd.
Simon vielleicht.
Von wem stammt das Zitat? Wir müssen Vordenker sein. Zeitgeist-Surfer gibt es schon genug. Vom Emil Bonetti, Herbert Sausgruber, Fritz Meyer oder von Ihnen selbst?
Zumindest den zweiten Teil, Zeitgeist-Surfer gibt es genug, habe ich selber auch schon verwendet. Ja. Wird mein
2012,
eigenes Zitat sein. Ja. Stimmt übrigens immer noch.
Aber das Zitat ist vom Herbert Sausgruber.
Aber ich habe es verwendet.
Gut, hey, jetzt sind wir schon wieder bei der Berg. Wie viele 3000er gibt es in Vorarlberg? 14, 17, 20 oder 23?
Ich glaube, dass das alles falsch ist. Ja, also höchstens 14.
Bei mir steht da 20.
Wikipedia ist nicht 20,
was? Das stimmt halt einfach nicht.
Wikipedia kann man nicht immer glauben, aber es wird schon 20. Nein,
Alpenverein.
Bald sind es wahrscheinlich 14.
Ah, dann stimmt's.
Welches Stück war 1946 das erste, das bei den Brenzer Festspielen aufgeführt wurde? Bastien und Bastien, der Vogelhändler, die Fledermaus oder Hoffmanns Erzählungen?
1966.
46.
46, also gleich nach dem Krieg. Boah, ich glaube, das war das erste, oder? Bastien und Bastien.
Stimmt, von Mozart.
Jetzt habe ich aber Glück gehabt.
Ja, also darf mal klatschen, das ist schon okay. Applaus verdient. Wir hätten es nicht gewusst. Gut. Von welchem Vorarlberger stammt das Album 42 Songs? Reinhold Bilgeri, The Wait, Mark oder Michael Köhlmeier?
Wie heißt das Album nochmal?
42 Songs.
So viele Lieder hat der Bilgeri ja gar nicht geschrieben. 42 Songs.
Nein, Bilgeri ist ja nicht dabei, ist in Company auch nicht dabei. Der Michael Köhlmeier, nein, der Mark, The Wait. Achso, der Bilgeri ist auch dabei, sehe ich gerade. Halleluja. Dürfen wir nicht verschweigen.
Am ehesten der Mark.
Fast, Michael Köhlmeier.
Ich meine, der hat noch Bücher geschrieben.
So, und jetzt die letzte Frage für den Blog. Was sind denn die richtigen Koordinaten für Ihre Heimatgemeinde Frastanz? 41 Grad, 30 Minuten nördlich, 8 Grad, 45 Minuten östlich oder 43 Grad, 24 Minuten nördlich, 6 Grad, 36 östlich oder 45 Grad, 44 Minuten nördlich, 3 Grad, 16 Minuten östlich oder 47 Grad, 13 Minuten,
nördlich 9 Grad. Genau deswegen stellt der Marc die Frage.
Danke.
Erstens kann ich mir die Grad nicht alle merken. Da, aber,
also 41, 43, ja, 45
41, oder 47? 43, 45 oder 47. Naja, wie könnte man sich dahin tasten? Freistand ist nicht in der Mitte des Landes, das wissen wir so ungefähr. Man muss sich hinarbeiten gedanklich. Vielleicht kommt man denn in die Nähe. Kann man keine Abstimmung machen, kann man doch nicht. Publikum. Ich würde jetzt mal sagen, es ist doch 47 Grad.
Ist korrekt.
Weil die Mitte ist ungefähr bei 45 Grad und Freistand ist nicht ganz in der Mitte.
Gut, dann haben uns heute und ein paar Leserfragen erreicht. Der Kollege Harald Köng hat ziemlichen Stress gekriegt, weil bei dem sind die ganzen Leserfragen eingetrudelt. Frage 1 kommt vom Andreas Grab her. Ich lese jetzt einfach mal vor, manchmal geht es ein bisschen länger, die Fragestellung doch recht lang. Seit Sommer 2018 wurde an verschiedenen Stellen der möglichen Trasse der Bodensee-Schnellstraße S18 Probebohrungen durchgeführt, um Rückschlüsse über Untergrund und Bodenbeschaffenheit zu erhalten. Legen die Ihnen die Ergebnisse bereits vor? Hat er so geschrieben. Wie schauen diese aus?
Also offiziell liegen die Probebohrungsergebnisse noch nicht vor, aber es stimmt, die ASFINAG, die Bundesstraßengesellschaft, hat diese Bohrungen durchgeführt. Wir hoffen eigentlich, dass wir die Ergebnisse ziemlich schnell kriegen. Sie sind für dieses Jahr noch zugesagt. Erste Vorboten sagen, dass die Ergebnisse zeigen, dass die Trasse machbar sein wird. Aber ja, schwarz auf weiß haben wir es noch nicht. Und dann wäre aufgrund dieser Ergebnisse, wenn sie wirklich positiv sind, eine Trassenentscheidung im nächsten Jahr zu erwarten.
Ich mache noch eine Frage, dann kannst du die nächste zu, oder? Gut, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, also direkt an Sie, sehr Magister höflich. Manfred Hagen, ich weiß nicht, ist schon bekannt. Es geht ums Radfahrer. Oh. Um das Radfahren im Alltag attraktiver zu machen, sollte das Budget für den Radwegebau dringend aufgestockt werden. Die Gemeinden Lustenau, Hart und die Rhein-Delta-Gemeinden haben diesbezüglich schon an das Land appelliert. Um wie viel sollte das Radwegebudget des Landes Ihrer Meinung nach erhöht werden?
Also zu entscheiden ist das bei den Budgetverhandlungen. Klar ist, dass wir im Radwegebereich mehr tun müssen, wenn man Klimaschutz ernst nimmt. Sonst ja auch Umwelt ernst nimmt, Umweltschutz ernst nimmt. Also wir werden versuchen, alles zu tun, dass man Radwege weiter ausbauen kann. Es hängt sehr an den Projekten. Das heißt, man muss mit den Gemeinden, mit Grundeigentümern immer auch übereinkommen. Und daran orientiert sich auch das Budget. Ich kann jetzt keine fixe Zahl nennen. Aber es ist schon gedacht, dass wir in der nächsten Legislaturperiode das Radwegebudget systematisch Jahr für Jahr auch weiter ausbauen.
Die nächste Frage, und zwar die geht so ums Radwegnetz, beziehungsweise wir können, glaube ich, da ein Detail äußern, ja, und zwar der Herr möchte, oder die Dame möchte wissen, ob vermehrt Geld in den Tank genommen wird und ob zum Beispiel fahrradfreundliche Unterführungen bei Bahnhöfen oder um zu bauen, also ob man Unterführungen etc. bei Bahnhöfen baut, für Radwege?
Ja, die zweite Frage ist, kann man eindeutig mit Ja beantworten. Jetzt kenne ich nicht genau alle Projekte, die Sie vielleicht meinen könnte, aber es ist klar, dass wir mit der ÖBB vereinbart haben, dass wir alle Bahnhöfe Rheintal-Wallgau entlang systematisch modernisieren. Letztes Beispiel war zum Beispiel Rankweil. Wir reden nicht mehr von der Sanierung von Bahnhöfen, sondern vom Errichten von echten Mobilitätsdrehscheiben. Das klingt ein bisschen nobel. Aber ist natürlich so, dass heute ein Bahnhof mehr ist als ein Bahnhof. Wir brauchen Abstellplätze, wir brauchen Ansteckmöglichkeiten für E-Mobil, auch für Elektrofahrräder. Also es ist die Verbindung Fahrrad-Bahn ganz wichtig. Und natürlich wird heute auch anders gebaut, wenn man einen Bahnhof macht oder modernisiert. Und es wird von vornherein überlegt, wie man Radwegenetze anschließen kann. In der nächsten Etappe heißt das Wallgau-Rheintal-Konzept 2, so nennt man das jetzt. Das heißt, wir werden eine weitere Ausbaustufe bei den Bahnhöfen machen und da wird jedes Mal mit überlegt, was brauchen wir wirklich, um auch mit dem Rad umzukommen, und wenn es eine Unterführung braucht, wird sie natürlich mit eingeplant.
So, und die letzte Frage, die gerade ohne Namen im Radverkehr, ich glaube, das hat man da alles schon beantwortet.
Ohne habe ich noch.
Sein Radlobby unterwegs.
Ziemlich viel Rad unterwegs, finde ich persönlich gut.
Ja, finde ich auch.
Frage an LH Magister Wallner. So, jetzt schreiben die. Am Dienstag, 24.09. deckten die VN auf, dürfen wir an der Stelle auch sagen, oder, wenn die Kollegen was aufdecken, dass für das Projekt Speicherteich Schwarzköpfle der zuständige Umweltlandesrat bereits viermal, Klammer auf, Rufezeichen, Klammer zu, die nötige Pflicht, einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt bei der Landesregierung zur Beschlussfassung eingebracht hat und wiederkehrend die Zustimmung dazu von der ÖVP-Fraktion versagt wurde. Die Umweltorganisationen und das Landesverwaltungsgericht warten seit Monaten auf eine Entscheidung. Jetzt zur Frage: Welchen besonderen Grund hat die Landesregierung, eine abschließende Entscheidung der Öffentlichkeit und den Umweltorganisationen zu verwehren, insbesondere da die Skilift-Gesellschaft das Vorhaben ja nicht aufgegeben hat, sondern vielmehr noch gegebenenfalls unter die UVP-Schwellen wäre umprojektieren will? So, ich muss doch zum Augenarzt.
Ja, die eigentliche Antwort ist schon in der Fragestellung beinhaltet. Die Simo Silfretta Montafon Gesellschaft, die diesen Speicherteich errichten möchte, damit sie Beschneiung garantieren kann im Skigebiet, die hat uns mitgeteilt, dass das vorliegende Projekt in der Form, wie es eingereicht wurde, so nicht realisiert wird, sondern dass sie sich jetzt vor allem um eine ökologische Verbesserung bemühen, und sie werden neue Pläne dann einreichen und die sind dann in einem Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, ein sogenanntes Feststellungsverfahren, neu zu bewerten und zu entscheiden. Das heißt, es ist nicht entschieden, ob eine UVP-Prüfung gemacht werden muss oder nicht. Wir können nur auf Basis von den aktuellsten Plänen entscheiden. Der Betreiber, die Gesellschaft, hat schriftlich der Behörde mitgeteilt, die vorliegenden Pläne sind irrelevant, wir werden neue Pläne einreichen. Und wenn die eingereicht sind, dann wird man entscheiden darüber müssen, ob ein UVP-Verfahren gemacht wird oder nicht. Und das hängt natürlich von dem neuen Projekt dann ab. Man könnte so positiv formulieren und nicht negativ. Man könnte sagen, dass die Betreiber in gewisser Hinsicht auch reagieren, weil sie sich, glaube ich, im Moment ganz stark um ökologische Verbesserungsmaßnahmen bemühen. Sie sind natürlich für den Speicherteich, aber sie wollen das möglichst ökologisch verträglicher machen als vielleicht das bisher eingereichte Projekt. Und ich glaube, die Chance sollten wir ihnen geben. Da ist kein Versäumnis da, sondern wir sollten auf Basis eines Projektes entscheiden, das auch vorliegt. Und wenn es nicht vorliegt, können wir es nicht entscheiden.
Super. So, das war's ja schon mit dem zweiten Block. Wir machen jetzt nochmal ganz eine kurze Pause und nochmal der Aufruf an euch alle dahinter. Schreiben Fragen auf die Bierdeckel. Wir sind schon ganz gespannt. Und ich glaube, der Herr Landeshauptmann auch. Und in dem Fall bis gleich. So, und jetzt wir starten ins Finale, und zwar mit dem Bierdeckel-Finale. Und ich darf Sie um kurze Antworten bitten, und ich fange gleich mit einer Glaubensfrage an. Und zwar: Mohren, Foren, Frastanzer oder Ecker? Bier.
Frastanzer, weil ich Frastanzer bin.
Also man muss dazu sagen. Ja, dann haben wir schon Fans. Gut, war letztes Wochenende.
Ja. Er war beim Bockbierfest
wahrscheinlich. Sowieso. Ich hoffe, ihr erklärt mich genau, weil es sind doch ein paar Bierdeckel waren. Meine erste Frage, die ich weitergebe: Wie hoch ist Ihr Spesenkonto? Auch 10.000 Euro?
Es gibt kein Spesenkonto.
Denn die nächste Frage sind eigentlich auf zwei Bierdeckel da, aber die wird wahrscheinlich auch den Feicher Bürgermeister hinter sich interessieren. Und zwar: Wie wird der letzte Tunnel finanziert? Wie viel kostet er? Und wie geht sich das mit dem Klima? Wie geht das mit dem Klimanotstand zusammen?
Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe. Der letzte Tunnel wird seit vielen, vielen Jahren in Verfahren immer wieder durch Einsprüche verzögert. Das kostet uns übrigens so viel Geld. Aber jetzt sind wir eigentlich schon auch im Finale. Das heißt, die letzten Entscheidungen sind fast gefallen. Wir gehen davon aus, dass diese Entlastung gemacht werden kann. Der Großraum Feldkirch, die Stadt, braucht es ganz dringend. Das ist eine der meistbelastetsten Kreuzungen, die Bärenkreuzung von ganz Österreich, mit schlechten Umweltwerten auch. Also wir müssen was tun. Die Finanzierung wird anspruchsvoll werden. Sie wird über 6, 7, wahrscheinlich 8 Jahre gehen. Den ersten Teil, den wir dort stemmen müssen, unter Anführungszeichen stemmen müssen, hat der Größenordnung von, ich würde mal schätzen, 170 Millionen Euro. Wir kriegen 40 Millionen Euro vom Bund dazu. Den Rest müssen wir selbst finanzieren. Gestreckt auf 6, 7 Jahre heißt das, dass wir geschätzt, jetzt einmal ganz vorsichtig, jährlich 20 Millionen Euro für dieses Projekt investieren werden müssen. Und das wird eine anspruchsvolle Geschichte. Ich habe jetzt die Finanzabteilung gebeten, ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten. Aber man muss sagen, das ist eine große Investition, eine Generationeninvestition, die wir jetzt auch machen können. Aber die wird uns schon auch ordentlich stressen, das auch im Finanzbereich halbwegs hinzubringen.
Ich muss sogar noch anfügen, da gibt es nämlich nochmal eine Frage dazu. Und eben, welchen Nutzen oder die allgemeine Bevölkerung aus dem Bau des Tunnels zieht, vor allem Stichwort Lkw-Verkehr. Welche Lösung gibt es da?
Also da gibt es zig Studien dazu, die man über Jahrzehnte gemacht hat. Das kann jetzt nicht alles beantworten. Vielleicht müsste man dem oder diejenigen sagen, wir laden die auch einmal ein. Man kann das alles sich wirklich im Detail anschauen. Wir machen nicht irgendeinen Tunnel irgendwie ins Blaue geplant, sondern über Jahre nach langen Verfahren, nach vielen, vielen Empfehlungen wird diese Variante so entschieden, weil sie die größte Entlastungswirkung für den Großraum Feldkirch hat und deswegen sind wir jetzt auch bei dem Projekt gelandet.
So, das ist ein bisschen Crossover jetzt. Vom letzten Tunnel kommen wir wieder zum Biertrinker. Wie viel Bockbier vertragen Sie oder vertrugen Sie? Stichwort Fraßstanzer Bockbierfest.
Ja, ein bisschen geschummelt. Ich erober einen Bockbier ans Fass, muss er anstechen, beim Bockbier anstich. Da kriegst du ja so eine Maß eigentlich. Da kriegst du ein ganz großes Glas, ein Maß Bier. Bockbier, das kannst du schon trinken, aber den geht es da nicht so gut nachher, weil das wirkt ordentlich. Also ich habe ein paar Schlücke probiert und dann habe ich es stehen gelassen und weitergegeben.
Ein anderes Thema ist das Thema Sperrstunde. Ich glaube, das... Was, bei wem das kommt?
Vermutlich vom Thomas Krobert. Ja. Wenn ist er nicht unter uns sicher, oder?
Er winkt schon. Also wenn eine Diskothek keine Nachbarn hat und wo sonst keine sicherheitspolizeilichen Bedenken bestehen, wie lange sollte diese am Wochenende geöffnet haben dürfen? 3, 4, 5 oder 6? Also fast wie bei der Millionenshow.
Also wir haben jetzt eine Sperrstundenregelung, die ist ja so ausgestaltet, dass sie mit Zustimmung der Gemeinde eigentlich bis sehr weit gehen kann, sogar bis 4, 5, sogar auch bis 6. Er selber hat ja auch eine Situation gehabt, wo das Ganze auch über viele Jahre so funktioniert hat. Die Gemeinde hat zugestimmt und es war möglich, bis ganz in der Früh offen zu halten, praktisch fast rund um die Uhr, mit einem eigenen Konzept dahinter. Im Moment gibt es Schwierigkeiten, weil die Gemeinde, die Polizei vor allem auch und ein paar andere massive Einwände erhoben haben wegen Schwierigkeiten, die man dort halt hat und sagen, sie wollen jedenfalls keine Zustimmung mehr geben für so eine rund um die Uhr Öffnung und das doch stark einschränken. Die jetzige Sperrstundenregelung heißt, mit Zustimmung der Gemeinde kann man sehr lange öffnen, aber man braucht die Zustimmung der Gemeinde. Ich halte das nicht unbedingt für einen Fehler.
Gut. Mit welcher berühmten Person würden Sie gerne den Abend verbringen oder einen Abend verbringen und warum?
Ja, da gibt es wahrscheinlich mehrere. Also ich hätte gerne einmal, bevor sie dann zurücktritt, mit der deutschen Bundeskanzlerin einfach einmal ein paar Sätze gewechselt. Das wäre schon spannend. Sie ist eine der schillerndsten politischen Persönlichkeiten überhaupt, also aus dem Feld der Politik. Wenn man da mal die Gelegenheit hätte, ein paar Fragen zu stellen, was denn so hinter den Kulissen der großen Europa- und Weltpolitik läuft, dann wäre das schon sehr spannend, ja.
Darf ich noch kurz dazu fragen, und wenn es jetzt, da abgesehen davon, von der Politik, gäbe es noch andere Personen, weil das ist recht einfach Merkel.
Boah, also wenn ich noch einmal treffen würde, wäre gerne der Mick Jagger von den Stones. Dem würde ich gerne einen Abend verbringen, ein kleines Bier trinken und einfach fragen, wie sein Leben war. Also einer der berühmtesten Rockmusiker dieser Zeit. Den würde ich gerne.
Ohne Albert Ling würden Sie da wahrscheinlich nicht reingucken.
Ja, der Albert kennt sich auch gut aus. Aber den Mick Jagger einen Abend lang zu treffen.
Die nächste Frage geht auch um Musiker, und zwar da geht es darum, wie stehen Sie zu Kurt Fischers und seinem Video von Herbert Grönemeyer, das er gemacht hat, wo der Herbert Grönemeyer seine Rede gegen rechts in Wien gekippt hat?
Ja, ich finde es gut, der Kurt Fischer ist extrem Social Media affin, der hat man heute sagen, der kann mit den Dingen sehr gut umgehen. Er ist sehr viel unterwegs auf Twitter. Er war bei dem Konzert von Grönemeyer, hat, glaube ich, durch einen irgendwie glücklichen Zufall genau diesen einen Moment gefilmt, wo er gemeint hat, jetzt wird er was sagen. Und offenbar waren da sehr viele in der Halle, aber keiner hat diesen Moment gefilmt, außer der Kurt, so habe ich es zumindest mitgekriegt. Und es geht im Moment, das explodiert ja im Netz. Also ich habe das schon spannend gefunden, dass er genau diesen Augenblick erwischt hat, wo der Grönemeyer doch was politisch Gewichtiges gesehen hat.
Welcher Beruf wäre für Sie spannend, falls Sie jetzt nicht Politiker geworden wären?
Gibt es eine Auswahl oder nicht? Gibt es keine, ich weiß es nicht genau. Also es hätte sein können, dass ich in Euromedier lande. Vielleicht wäre ich mal Journalist geworden. Die Medien haben mich immer sehr interessiert. Es hätte auch sein können, dass ich ganz woanders lande, weil ich eine Zeit lang der Musik mich sehr verschrieben habe und auch Musik gemacht habe. Also es hätte auch ein Jazzmusiker aus mir werden können, wenn ich mich ein bisschen mehr angestrengt hätte in dem Feld. Das ist mir nicht ganz leicht. Es hätte auch sein können, dass ich mal bei einem internationalen Unternehmen lande im Marketingbereich. In diesen Feldern hätte es sich wahrscheinlich abgespielt.
Jetzt geht es um ein ernsteres Thema. Und zwar, was machen Sie konkret, dass ein Vorarlberger Arzt nicht ins Fürstentum Liechtenstein oder in die Schweiz, in der Schweiz arbeitet? Abwandert oder arbeitet vermutlich?
Naja, da haben wir schon einiges gemacht. Die derzeitige Entwicklung ist so, dass wir österreichweit bei den Ärztegehältern, vor allem bei den Jungärzten, am besten sind. Wir haben eine Gehaltsreform durchgeführt. Die hat uns 20 Millionen Euro gekostet für das gesamte Personal, hat aber zum Ergebnis aus Konkurrenzgründen mit der Schweiz, dass wir derzeit zumindest ja am Markt sehr gut mithalten können, insbesondere was den süddeutschen Raum betrifft und was die Konkurrenz in Österreich betrifft. Die Konkurrenz mit der Schweiz schaffen wir nicht, also in der Schweiz verlieren wir immer noch deutlich mehr, aber wir haben bei uns versucht, vor allem im Gehaltsbereich deutlich attraktiver zu werden. Ich kenne aber auch solche, die in die Schweiz zum Beispiel nach Zürich gegangen sind, dort auch in der Klinik tätig geworden sind und die jetzt auch gerne wieder zurückkehren, weil die Lebenshaltungskosten der Schweiz, vor allem in Zürich, sind eine einzige Katastrophe. Also auch wenn man dort vielleicht mehr verdienen kann, irgendwann einmal, wenn 5 Franken für einen Kaffee zahlt, ist einfach nicht mehr lustig.
Welcher Ausgehtyp waren Sie? Da steht, so wenn ich es jetzt lese, Barfly, also das sind da die Jungs und Mädels da drinnen. Tänzer oder Flirter, also Flirtmaschine.
Das war unterschiedlich.
Okay.
Also eine Zeit lang Barfly wahrscheinlich als Student mit regelmäßigen Flirtabständen zwischendurch. Aber ja, als Tänzer war ich dann und wann eigentlich unterwegs auf verschiedenen Bällen und so. Aber das habe ich jetzt nicht übertrieben.
Wenn Sie mal beim Ausgehen und zwar oder jetzt beim Untergrund, es geht ums Rauchverbot, wie Sie denn zum Rauchverbot stand? Oder den geplanten, das ist aber erst schnell.
Ich bin für das Rauchverbot. 900.000, knapp etwas über 900.000 haben in einem Volksbegehren auch ganz klar gesagt, dass sie fürs Rauchverbot eintreten. Ich kenne die Sorgen der Gastronomie, gerade auch in Velke. Die haben mir geschrieben, haben gesagt, dass sie Schwierigkeiten mit dieser Regelung haben. Wir versuchen dort vielleicht da irgendwie zu helfen. Vielleicht kann man auch im rechtlichen Bereich was tun, was diese Frage Anrainer angeht. Vielleicht kann man auch im Steuerbereich oder bei diesen Investitionen was machen. Ich glaube, da sollte man sich bemühen, weil man kann jetzt die Gastronomie nicht hängen lassen. Aber am Ende des Tages müssen wir erkennen, dass das Rauchverbot richtig ist.
So, und jetzt geht es zur Nationalratswahl in dem Fall, die ja kommenden Sonntag stattfindet. Präferierter Koalitionspartner.
Also in dem Fall von den Türkisen. Kann ich jetzt einfach nicht wirklich restlos beantworten, was für Präferenz man wirklich hat. Also jetzt muss man das Ergebnis einfach einmal anschauen. Ich glaube, da liegt sehr viel an Verantwortung beim Sebastian Kurz. Der wird den Regierungsbildungsauftrag, so wie wir jetzt wissen, bekommen können. Und den muss er einmal ausloten, welche Möglichkeiten überhaupt da sind. Also, aber ich würde ihm jedenfalls anraten, eine Koalition zu wählen, die einen gewissen Reformwillen hat, die aber auch eine gewisse Stabilität hat. Und wo irgendwie noch das Thema Anstand was wert ist.
Ernstes Thema jetzt, und zwar, wie beurteilen Sie die Situation der Kinderonkologie?
Wir haben eine sehr intensive Debatte hinter uns, keine einfache, weil es am Ende des Tages um eine hochsensible, schwierige Fragestellung geht, krebskranke oder leukämieerkrankte Kinder brauchen natürlich die bestmögliche Form der Medizin. Die bekommen sie auch, teilweise in Innsbruck, mit viel Unterstützung früher auch in Dornbirn. Da hatten wir vor allem die Stadt Dornbirn, die steht ja zuständig, Schwierigkeiten, das ideale Personal dafür zu finden, vor allem auch Onkologen zu finden. Jetzt, glaube ich, haben wir eine gute Lösung gefunden, weil wir mit St. Gallen kooperieren. Wir standen über unser Gesundheitsressort im Kontakt mit den Eltern dieser Kinder, um immer wieder festzustellen, klappt es eigentlich auch wirklich so, wie man sich es jetzt wünscht. Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Also wir kooperieren derzeit mit der Klinik St. Galler. Die haben eine eigene Kinderonkologie, sind ein bisschen größer wie wir. Die haben auch Onkologen dort und da kommt eigentlich die Rückmeldung, dass die Therapien gut funktionieren. Es ist echt eine wilde Geschichte. Also ein krebserkranktes Kind ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. Manche sind dem Tode geweiht, muss man auch wissen. Und andere haben eine Chance und wir müssen uns einfach anstrengen, das Bestmögliche zu machen.
Ja, dann mag noch zwei Fragen weiter, damit auch noch ein paar Fragen stellen kann. Rauchen Sie ab und zu eine Zigarette oder sind Sie militanter Nichtraucher?
Also ich bin nicht militant, weil ich früher auch mal dann und wann geraucht habe, aber ich habe mir es gänzlich abgewöhnt und zwar in einer Form, dass ich nicht einmal dann und wann mehr eine rauche. Auch keine Zigarre mehr, noch keine Zigarille mehr, noch keine Pfeife, einfach gar nichts mehr. Also ich habe das Rauchen komplett eingestellt und es tut mir gut.
Nächste Frage, Transitmaut, Vorarlberg, Fragezeichen, Schweiz, Österreich, Deutschland, wie Sie offen, ob's, ist nicht näher erklärt, Transitmaut.
Ja, da weiß ich jetzt nicht genau, was man wirklich meint, ob man die Mautbefreiung meint, die haben wir jetzt gerade
Ich nehme an, ja. Es gab wahrscheinlich Hörbrands bis
Holmes. Ja, das hat man jetzt gerade diskutiert. Also das war ja so, dass man gesagt hat, man will eine Mautbefreiung für Kufstein machen, für das Gebiet Kufstein. Das ist so gut nachvollziehbar. Und wir haben gesehen, na, wenn das für Kufstein gilt, gilt es für Vorarlberg natürlich auch im Großraum Bregenz. Und haben jetzt im Wege eines Antrags im Parlament einen Vorschlag eingebracht, eine Mautbefreiung von Bregenz bis nach Hohenems. Dort hatten wir einmal eine Korridorvignette um 2 €. Hat nicht schlecht funktioniert. Also wenn Mautbefreiung in Österreich kommt, dann wollen wir dieses Teilstück mit dabei haben.
Gut. Kälbertransport oder mobile Schlachtung?
Wir sollten die mobile Schlachtung ermöglichen und die Kälbertransporte, wenn es geht, auf ein Minimum, wenn es geht, überhaupt weg, aber jedenfalls auf ein Minimum zurückdrängen.
Was machen Sie konkret, damit ich als NMS-Lehrerin nicht in die Schweiz abwandere?
Ja, das ist ungefähr ähnlich wie bei den Ärzten. Jetzt kenne ich nicht alle Bedingungen in der Schweiz, wie das halt im Schulsystem ist, aber wahrscheinlich so wie in allen Bereichen wird man halt in der Schweiz mehr verdienen können. Aber ich glaube, es lohnt sich auch, das Gesamte anzuschauen, ja, weil es gibt auch viele, die in die Schweiz gehen und wieder zurückkommen. Also ehrlicherweise muss man sagen, mit der Gehaltskonkurrenz der Schweiz können wir in Wahrheit nicht mithalten.
Kommenden Samstag oder Sonntag, am Samstag ist doch gleich. Welche Wandertour empfiehlst du?
Naja, es geht langsam Richtung Herbst hin. Also allzu hoch hinauf würde ich jetzt nicht mehr gehen. Aber man kann vieles empfehlen. Das ganze Rettikongebiet hat immer noch eine Höhenlage, wo man sich ganz gut bewegen kann. Empfehlen würde ich eigentlich einmal den Fürstensteig zu machen. Der geht von Liechtenstein nach Frastanz über die Drei Schwestern oder in die andere Richtung auch. Ist eine wirklich phänomenale Wanderung mit einem sensationellen Ausblick über das gesamte Rheintal.
Dann geht es da noch um die Montafonerbahn, um den Ausbau. 240 Millionen Euro, Fragezeichen. Wie stehen Sie persönlich zum Projekt?
Eigentlich positiv, aber es ist eine sehr, sehr mutige Vision, weil wir schon wissen, dass da wahnsinnig viel Geld dafür investiert werden müsste. Man hat jetzt eine Studie gemacht. Und die Montafoner Gemeinden strengen sich schon länger an, eine mögliche Trasse bis ins hintere Montafoner freizuhalten, damit das vielleicht irgendwann einmal als Vision Realität werden kann. Aber es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Da ist so viel Geld im Spiel, dass wir wissen, dass man das nicht von heute auf morgen realisieren kann. Ja, auf ganz lange Sicht hin ist es vielleicht vernünftig zu sagen, das könnte vielleicht irgendwann einmal kommen.
Gut, und nun zur letzten Frage. Wie stehen Sie konkret zur Erweiterung der Regelungen von ärztlichen Hausapotheken?
Eigentlich positiv, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Im Moment ist es so, dass im ländlichen Bereich ein praktischer Arzt, ich will es nicht sagen, nur überleben kann, aber jedenfalls ohne Hausapotheke wird es sehr unrentabel und wir haben ohnehin Schwierigkeiten im ländlichen Bereich praktische Ärzte zu finden. Und mit einer Hausapotheke, sagen uns die Ärzte, ist es jedenfalls einfacher. Meine Meinung ist, wir sollten im ländlichen Bereich dazu schauen, dass die praktischen Ärzte auch eine Hausapotheke weiterführen können. Es ist gut für die Bevölkerung, weil die nächste Apotheke ist oft weiter weg. Und es ist auch gut für den Arzt, weil er mit einer Apotheke in Kombination der Praxis das Ganze, glaube ich, auch für halbwegs vernünftig wirtschaftlich führen kann.
Super. Das war es jetzt so schon. Waren extrem viele Fragen. Damit sind wir durch, haben es geschafft heute. Wir sagen von unserer Seite für Wann und Wo und von heute recht herzlichen Dank für den Besuch. Am Sonntag gibt es im Wann und Wo einen ausführlichen Nachbericht zu dem Ganzen. Bei uns natürlich kann man...
Ich muss kurz korrigieren, Sonntag in der Woche. Wir haben einen anderen Kandidaten am Sonntag, der war am Montag da, das ist der Christoph Pitschi. Aber am Sonntag darauf, nicht, dass man überrascht wäre am Sonntag
dann. Dann übernächsten Sonntag. In der wir von unserer Seite recht herzlichen Dank an das Team vom Buntergrund, die uns da super unterstützt haben, auch von Lende TV und alle Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, die das möglich gemacht haben. Es war spannend für uns und vielen Dank und wir sehen uns spätestens bei der Wahl wieder.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönen Abend.